Ja, Mitmachpredigt, das fand ich total klasse. Krieg und Gewalt in der Bibel. Ich hoffe, ihr habt alle was mitgebracht, dass ihr auch mitkämpfen könnt. Ja, es ist ein ungewöhnliches Thema, Krieg und Gewalt in der Bibel. Aber ich finde, wir Christen müssen uns schon damit auseinandersetzen. Gerade wir Christen. Jede Religion steht immer unter der Gefahr, Menschen zu unterdrücken, manipulativ zu sein, gewalttätig zu sein. Und wenn man so in die Geschichte der Religionen reinguckt, dann sieht man ja auch genügend Beispiele dafür. Und umso wachsamer und umso besonnener müssen wir mit dem Thema Gewalt umgehen. Müssen wir ein Gespür dafür haben, wo was übergriffig ist, wo Menschen etwas übergestülpt wird, was sie vielleicht gar nicht wollen. Deswegen dieses Thema und natürlich, weil ein ehrlicher Bibelleser über manche Texte einfach stolpern muss. Es geht nicht anders. Richard Dawkins, einer der führenden der neuen Atheisten, der schreibt Folgendes in seinem Buch Der Gotteswahn: Der Gott des Alten Testaments ist die unangenehmste Gestalt der gesamten Dichtung. Eifersüchtig und auch noch stolz darauf. Ein kleinlicher, ungerechter, nachtragender Überwachungsfanatiker, ein rachsüchtiger, blutrünstiger, ethnischer Säuberer, ein frauenfeindlicher, homophober, rassistischer, kinder- und völkermordender, ekliger, größenwahnsinniger, sadomasochistischer, launisch-boshafter Tyrann. Wenn ihr das Buch lest, Der Gotteswahn, ich habe mir die Mühe mal gemacht, das geht in diesem Ton ungefähr weiter. Richard Dawkins schlägt auf alles drauf, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Er ist wirklich ein sehr aggressiver Atheist. Den gibt es ja heute, diesen aggressiven Atheismus, der nicht sagt, naja, ist ja schön, dass du religiös bist, ich bin's nicht, muss mich erstmal überzeugen, sondern einer, der auf Religionen schießt. Und er macht es aus meiner Sicht nicht sonderlich klug, das muss man auch sagen. Aber trotzdem stolpert man beim Bibellesen manchmal irgendwo drüber, wo man sich denkt, wow, was ist das? Und ich möchte bei dem Thema Krieg und Gewalt in der Bibel zunächst einige Vorbemerkungen machen, die uns helfen sollen zu gucken, wo kommen wir eigentlich her? Denn wir gucken ja nicht auf diese Bibeltexte total objektiv drauf, sondern wir haben ja unsere Geschichte, wir leben in der Kultur, wir beschäftigen uns mit den Dingen, die uns halt so umtreiben. Und von dem her möchte ich gern dazu einiges sagen, damit wir irgendwie so ein gutes Level haben, um uns auf das Thema einzulassen. Der Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar, halte ich für einen der größten Errungenschaften der modernen Welt. Der ist verankert im Grundgesetz und der meint, jeder Mensch hat ein Recht auf Freiheit, auf Persönlichkeitsentfaltung. Und es ist was unheimlich Kostbares, dass wir dieses Geschenk heute haben, dass wir sagen können, die Würde des Menschen ist unantastbar. War ja nicht immer so. Gab ja auch ganz andere Zeiten, auch in unserer Geschichte, in unserer deutschen Geschichte. Und weil uns dieser Satz so kostbar ist, zu Recht, haben wir eine ganz kritische Haltung zu Krieg, zu Gewalt. Weil Krieg und Gewalt ist immer gegen die Würde des Menschen. Also, das ist jetzt so meine Beobachtung, wenn ich mich anschaue und so mein Umfeld, halten wir Deutschen uns oft für so Pazifisten. Wir denken, wir sind unschuldig, was Krieg angeht, wir haben damit nichts zu tun. Wir vergessen ein Stück weit unsere Geschichte, wo wir herkommen. Noch vor 100 Jahren gab es junge Männer, die mit Begeisterung in den Krieg gezogen sind. Ja, ich bin nichts, mein Volk ist alles. Also da hatte Krieg noch eine ganz andere Bedeutung, noch vor 100 Jahren in unserer Gesellschaft. Könnt ihr euch vorstellen, wie uns das gebrandmarkt hat und das auch unsere Sicht auf Krieg und Gewalt maßgeblich beeinflusst hat. Aber wir sind keine Pazifisten mit weißen Weste an. Was Krieg und Gewalt angeht, sind wir Deutschen in der Welt mit dabei. Wir mischen irgendwo mit. Im Moment gibt es laut dem Heidelberger Institut für internationale Konfliktforschung, wobei die Zahlen nicht ganz aktuell sind, das sind die von 2017, aktuellere habe ich jetzt noch nicht, es gab vor 2 Jahren 384 politische Konflikte. Davon 20 Kriege. Also diese Konflikte sind nicht alle gewaltsam, aber viele davon sind gewaltsam. Da wird irgendeine Form von Unterdrückung ausgeübt und 20 Kriege auf dieser Welt. Und ein Krieg wird vielleicht mal beendet, dann kommt ein neuer dazu. Aber wir haben immer irgendwie Kriegsherde auf der ganzen Welt, vor allem in Afrika und im Nahen Osten. Und Deutschland ist auch nicht ganz unschuldig an dem, was auf dieser Welt passiert. Wir sind mittlerweile so global vernetzt, dass wir nicht sagen können, naja, die überall, die machen so ihren Krieg und so und wir sind aber ganz friedlich. Das stimmt nicht, denn auch wir mischen mit. Deutschland ist auf Platz 5 weltweit der Waffenexporte. Platz 5, natürlich USA, ganz vorne Russland, China, Frankreich ist noch ein Tick vor uns, war aber noch vor 3-4 Jahren waren wir auf Platz 1 in Europa, noch vor Frankreich. Also wir schicken Waffen in die Welt, mit Waffen ist gut Geld verdient und ich will jetzt nicht grundsätzlich Waffenexporte irgendwie mit dem erhobenen Zeigefinger sagen, sowas darf nicht sein, aber was passiert mit diesen Waffen teilweise? Die werden ja auch in Gebiete geliefert, in Nicht-NATO-Staaten, in sogenannte Drittländer, wo diese Waffen dann über irgendwelche Wege und Kanäle in Hände kommen. Das können wir nicht mehr steuern. Und auch beim IS zum Beispiel sind deutsche Waffen gefunden worden. Hier G36, Sturmgewehr, Heckler und Koch, die ja ansässig sind in so einer, glaube ich, baden-württembergischen Kleinstadt oder ein Dörfchen. Das sind zwei große Firmen, die Waffen herstellen. Und das ist alles nicht schlimm, denn Waffen haben ja auch durchaus was Gutes. Mit Waffen kann man sich verteidigen. Ich will nicht grundsätzlich irgendwie sagen, Waffenexporte, Waffen sind immer schlecht. Aber haben wir es denn in der Hand, was mit dem passiert, was wir so in die Welt rausschicken? Können wir sagen, wir haben eine weiße Weste als deutscher Staat? Ja, bei uns läuft alles gut und richtig, bei uns gibt es Frieden. Ist nicht auch der Lebensstil, den wir führen, einer, der auf Kosten der Ärmsten, der Armen geht in anderen Ländern? Gibt es nicht auch politische Konflikte, die letztendlich wieder dazu führen? Nee, jetzt habe ich mich versprochen. Also wir streichen den letzten Satz. Jedenfalls ist das hier das G36, das heißt aber heute gar nicht mehr so. Das haben sie umbenennen müssen, weil es nicht so gut geschossen hat. Habt ihr bestimmt mitgekriegt, war auch schon ein paar Jahre her. Das war nämlich so, ich finde es amüsant, wenn die Sonne drauf gebrannt hat, dann hat sich die Kugel verzogen. Und ist natürlich blöd, weil solche Waffen gerade auch in Kriegsgebieten eingesetzt wird, Afrika, Nahe Osten, Syrien. Und das ist natürlich dumm, wenn die Waffen am Ende nicht mehr schießen. Also deswegen stark in der Kritik. Die haben aber ordentlich nachgearbeitet. Heute heißt es irgendwas, auch glaube ich, auch mit 36, aber gut. Das sind nur Vorbemerkungen, dass wir wissen, weiße Weste und wir sind die Pazifisten, haut nicht ganz hin. Und jetzt reisen wir mal durch die Zeit ganz weit. Wir wollen landen bei Josua 8. Also das ist ganz schön viele Jahre her. Tausende von Jahren reisen wir jetzt in der Geschichte zurück. Und das müssen wir manchmal ganz bewusst machen, wenn wir Bibel lesen. Ja, wir lesen dann manchmal so, als wäre das heute passiert. Und was kann ich direkt für mein Leben übertragen? Aber es sind ja Texte, die sind schon uralt. Das heißt, wenn ich zurückreise in die Vergangenheit, dann lege ich eine unheimliche Strecke und ich überschreite Kulturen und ich lande dann irgendwann ja, in einer Kultur, die mir völlig fremd ist. Und das müssen wir ehrlich gesagt auch realisieren. Das tut uns gut beim Bibellesen, da auch eine gute Distanz dazu zu haben und zu merken, das ist nicht unsere Welt, das ist eine ganz andere Welt. Und beim Fliegen zurück in der Geschichte, wenn wir aufmerksam sind, entdecken wir einen Faden, einen roten, einen blutroten Faden, der durch die ganze Geschichte der Menschheit geht, ein Faden von Krieg und Gewalt. Der ist da, dieser Faden. Und wir entdecken auch, dass Krieg nicht immer so negativ bewertet worden ist wie hier in unserem Land bei uns. Krieg war oft in anderen Völkern und Kulturen eine ganz normale Sache, um Konflikte zu lösen, Auseinandersetzungen zu führen. Also du hast ein Problem, ich habe ein Problem, wir müssen irgendwie das klären, wir haben unterschiedliche Meinungen, ja dann gehen wir mal raus und dann wissen wir es halt mal. Und jetzt kommt der praktische Teil der Predigt. Nee, Spaß. Machen wir nachher. Krieg war ein Mittel gegen Chaos und zur Aufrechterhaltung einer sozialen Ordnung. Und auch wir führen heute noch Kriege auf der Arbeit. Es gibt manche Auseinandersetzungen, die geführt werden müssen, manche weniger schmerzhaft, manche schmerzhaft. Bei uns sind es oft emotionale Ebenen, die dann im Krieg verletzt und berührt werden. Aber wir kennen das aus unseren Ehen und wir kennen das auch aus dem eigenen Körper. Ist mir die Woche aufgefallen, wir sind ständig dabei, Krankheitserreger zu bekämpfen und sie zu töten, und zwar bis auf den Letzten. Ja. Naja, Krieg ist allgegenwärtig. Und als Israel noch jung war, jetzt kommen wir langsam hier in die Nähe von Josua 8, da war es frisch aus Ägypten ausgezogen. Israel war dabei, sich ein Land anzueignen, das Gott ihnen versprochen hat. Und wir sehen in diesen Josua-Texten, Krieg ist in diesen Völkern ganz normal. Das gehört irgendwie mit dazu. Viele dieser Völker sind sogar richtige kriegerische Völker. Die haben Waffen, die sind da perfekt ausgebildet, die haben eine Armee. Es gehört dazu. Also das müssen wir einfach mal wahrnehmen. Ja, das ist halt nun mal so. Wir können nicht unsere modernen Fortschritte oder unsere modernen Ideen in die Vergangenheit transportieren und da unsere Messlatte anlegen. Das geht einfach nicht. Und jetzt lese ich euch einfach mal vor, so ein Kriegstext, um mal ein Gefühl dafür zu kriegen. Darauf sagte der Herr zu Josua: Hab keine Angst, sei nicht verzagt, nimm alle Kriegsleute mit dir und zieh noch einmal hinauf vor die Stadt Ai. Ich habe den König von Ai, sein Volk, seine Stadt und sein Land in deine Hand gegeben. Du sollst mit der Stadt und ihrem König genauso verfahren wie mit Jericho und seinem König. Aber ihr dürft diesmal das Beutegut und das Vieh für euch selbst behalten. Lege jetzt einen Teil der Männer in einen Hinterhalt im Rücken der Stadt. Bevor Josua mit allen Kriegsleuten nach Ai hinaufzog, suchte er 30.000 seiner besten Leute aus und schickte sie noch in der Nacht voraus. So, und jetzt machen wir einen kleinen Sprung, Vers 21. Wir gehen jetzt mal in das Kriegsgeschehen. Als die Männer von Ai zurückblickten, sahen sie Rauch von ihrer Stadt aufsteigen. Da wussten sie, dass sie verloren waren. Sobald Josua und die fliehenden Israeliten erkannten, dass die Stadt eingenommen war, machten sie kehrt und griffen die Männer von Ai an. So waren diese nun auf beiden Seiten eingeschlossen und keiner von ihnen kam mit dem Leben davon. Nur den König von Ai nahmen die Männer Israels gefangen und brachten ihn zu Josua. Als die Israeliten alle Männer von Ai, die ihnen nachgejagt waren, erschlagen hatten, zogen sie in die Stadt und töteten die Zurückgebliebenen. So kamen an diesem Tag alle Einwohner von Ai ums Leben, 12.000 Männer und Frauen. Josua hielt seine Hand mit dem Schwert so lange ausgestreckt, bis der Bann an allen vollstreckt war. Das Vieh und das sonstige Beutegut aus der Stadt aber behielten die Israeliten für sich, wie der Herr es durch Josua angeordnet hatte. Josua brannte Ai nieder und machte es für alle Zeiten zum Trümmerhaufen. So liegt es noch heute da. Den König von Ai ließ er hängen, also aufhängen. Bis zum Sonnenuntergang hing er an einem Baum, dann befahl Josua, den Leichnam abzunehmen und in den Durchgang des Stadttores zu werfen. Die Männer Israels errichteten über ihm einen großen Steinhaufen, der noch heute zu sehen ist. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit diesen Texten umzugehen, weil irgendwie müssen wir mit denen umgehen. Eine dieser Möglichkeiten, dieser Modelle ist, man lehnt das Alte Testament ab. Es ist ein Bund, der viel mit Gewalt zu tun hat, wo Gott sich noch nicht in Gänze offenbart hat. Also sagen wir, das ist alte Geschichte, das müssen wir uns nicht mit beschäftigen. Wir lesen lieber im Neuen Testament. Markion im 2. Jahrhundert hatte schon diese Idee. Es gibt nicht wenige Christen, die genauso verfahren. Die sagen, das ist mir alles zu unheimlich, was da im Alten Testament steht und zu fremd. Das Zweite ist, dass man sagt, das ist ein primitives Gottesbild im frühen Judentum. Es ist einfach eine sehr primitive Vorstellung von Gott. Man nimmt das, was andere Völker über ihre Götter sagen, überträgt es ein Stück weit auf den eigenen Gott. Und dann ist es wird aber was sichtbar, was sich im Laufe der Zeit dann entschält. Und irgendwann sehen wir, wie Gott wirklich ist. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere ist die historische Kritik an den Texten. zu sagen, naja, man muss da schon genau hinschauen, was so die Umstände sind, wer diese Texte geschrieben hat, zu welcher Zeit, warum. Und man muss einfach das gut auseinandernehmen, um zu gucken, was hat da noch Halt von dem, was da drin steht. Und die vierte Möglichkeit ist, wir müssen uns zurückziehen auf eine allegorische Auslegung. Das ist das, was wir ganz oft in Gemeinden erleben. Du lachst. Ist ganz oft, was wir in Gemeinden erleben, was man auch beim persönlichen Bibellesen macht. Man hat dann eine Geschichte, zum Beispiel Jericho wird erobert und da ist ja das Volk Israel, die da mit Posaunen da um die Stadt ziehen an 7 Tagen und am 7. Tag sogar 7-mal um die Stadt ziehen und irgendwann fällt die dann ein. Es ist an sich auch eine grausame Geschichte, aber wir ziehen uns zurück auf dieses, wir müssen nur lang genug im Lobpreis etwas umkreisen, dann stürzt es irgendwann, wird es dann so, wie wir das wollen. Ja? Das ist allegorische Auslegung. Man verschließt ein Stück weit die Augen vor der Gewalt und zieht sich zurück auf die Übertragung. Alle vier Möglichkeiten haben etwas für sich. Alle vier Möglichkeiten sind nicht schlecht, sondern ich finde alle ein Stück weit interessant und es lohnt sich, damit auseinanderzusetzen. Und wenn ich jetzt so ein paar Argumente auch bringe, die ich wichtig finde, dann möchte ich sagen, die spielen alle auf diesem Klavier, auf diesen vier Ebenen irgendwo. Und selbst wenn ich versuche, jetzt mal manches vielleicht klarer zu machen oder Hintergründe aufzuzeigen, ich werde die Gewalt und die Grausamkeit, die im Alten Testament drinsteckt, die werde ich nie glatt bügeln können. Die kann ich nicht wegmachen. Ihr werdet rausgehen und sagen, Gott ist aber manchmal auch grausam. Ich habe einige Argumente einfach so mal, die es so gibt, die man mal angucken muss aus der Theologie, aus der Forschung, die uns hier interessant sein können. Und der erste Block ist Israel und die Völker. Der erste Punkt ist, Israel ist kein Kriegsvolk. Als Israel auszieht aus Ägypten, dann wandern sie durch die Wüste und irgendwann sind die müde von der ganzen Wanderung, 40 Jahre schon unterwegs und Gott schickt sie ins verheißene Land. Und dieses müde gewordene Volk, ein Sklavenvolk, die gucken jetzt nach Kanaan rein, ja, und schicken da ihre Späher aus und entdecken, boah, diese Kanaanäer, die sind ja kriegerisch perfekt ausgebildet, die haben Waffen, die können kämpfen, die sind da, haben befestigte Städte, haben Stadtmauern, die haben eine Infrastruktur, jede Stadt hat ihren König, ihren Bürgermeister, die sind untereinander vernetzt, die sind gut versorgt, die haben genügend zu essen und jetzt kommen wir und sollen da irgendwas ausrichten? Also Israel war an sich die Schwachen, ja, die jetzt da irgendwie ein Land bekommen wollen. Und sie haben erlebt, da gibt es Widerstand. Ist auch ein Stück weit verständlich, ja, dass die Städte sagen, na, wir wollen euch eigentlich jetzt gar nicht hier haben, weil das ist unser Land und wenn ihr da, ihr stört uns. Völlig verständlich, ja. Israel war nicht willkommen. Noch dazu hat sich rumgesprochen, dass Israel scheinbar einen starken Gott hat. Die sind, als sie über den Jordan sind oder durch den Jordan, trockenen Füßes da drüber gestiegen. Das ist ein Wunder, das haben die Völker auch gehört, was da passiert ist und haben sich gewundert, was ist denn das für ein Gott? Und sie hatten Angst. Sie hatten Angst vor diesem Gott. Aber Israel ist kein Kriegsvolk. Muss man einfach wissen. Es gibt viele Kriegsvölker, die man so sieht, die Philister, das ist so ein richtiges Kriegsvolk. Ja? Die haben richtig aus Eisen, haben die Waffen. Aber die Israeliten sind gar kein Kriegsvolk. Es ist eine Ansammlung von Sklaven, ein Nichtvolk. Und Gott hat die aus Ägypten geführt, um sie zu seinem Volk zu machen, um sie aufzuwerten, um ihnen Würde zu geben. Und jetzt, in diesem, dass Gott sie führt, sind sie plötzlich ein ernstzunehmendes Völkchen. Also das ist ein ganz wichtiger Hintergrund, wenn man diese Texte liest. Der zweite ist, es gibt im Alten Orient eine militärische Sprache, die ist gezeichnet durch ein literarisches Stilmittel und das findet ihr in all diesen Texten. Es ist ein Stilmittel der Übertreibung. Man nennt es bei uns die Hyperbel, also man übertreibt etwas. Da steht zum Beispiel, Josua schlug das ganze Land samt allen ihren Königen. Er ließ nicht einen übrig. Jetzt kann man sagen, das ist genauso passiert. Er hat wirklich niemanden übrig gelassen. Aber wir wissen auch, ja, es gibt im Alten Testament, im Orient, diese Stilmittel, das findet ihr auch in anderen Völkern, dass so Kriegstexte, da wird es höher dargestellt, als es ist. Um klarzumachen, der Sieg ist wirklich restlos. Also sie haben einfach gewonnen, haushoch, würden wir sagen. Ja. Man geht in der Theologie heute weitgehend davon aus, dass viele dieser Landnahmetexte auch erst später aufgeschrieben worden sind, nämlich im babylonischen Exil. Da ist unheimlich viel aufgeschrieben worden, was wir heute in der Bibel lesen. Es sind also keine historischen Kriegsberichte, wo jemand daneben mitgeschrieben hat, sondern es sind mündlich tradierte Erzählungen, die dann aufgeschrieben worden sind, die nicht falsch sind, ja, aber die eine Kriegsrhetorik auch in sich bergen. Ein dritter Punkt ist, Kriegsverherrlichung hat jetzt auch mit der Rhetorik zu tun, ist nicht das Ziel der Texte. Biblische Kriegstexte fallen relativ sachlich aus. Da geht es nicht darum, die Blutrünstigkeit darzustellen. Da geht es nicht darum, irgendeinen Herrscher zu überheben, sondern meistens ist dann ein David oder ein Josua, der ist nur eine Figur in dem Ganzen. Es wird sichtbar, Gott ist der, der sein Volk führt. Es geht um die Verherrlichung Gottes, niemals um die Verherrlichung von Gewalt. Also man kann die Bibel nicht hernehmen und Gewalt rechtfertigen. Das tut man sich selbst mit diesen Texten im Alten Testament sehr schwer. Also das sind jetzt mal so Aspekte, Israel und die Völker. Dann möchte ich kulturelle Aspekte anschauen. Die sind auch sehr wichtig. Ja? Wir leben heute in einer ganz anderen Zeit. Früher hatte man Kollektivbewusstsein. Der Individualismus, den gab es nicht. Also ich, ja, mein Leben, ich mache was aus mir. Das war immer kollektiv. Mein Volk, ich gehöre zu einem größeren Ganzen. Meine Sippe, ja, mein Vater hat das Sagen. Also ich selber bin nichts, mein Volk ist alles. Das war ganz stark einfach verankert. Ja, Kollektivbewusstsein. Wir sind ein Volk. Und es wird auch an manchen Texten sichtbar, die wir stark individualistisch lesen. Beispiel, es ist ein sehr interessanter Text in 2. Könige 2. Da ist der Prophet Elisa. Jetzt ist er so auf dem Weg nach Bethel. Und da passiert ihm Folgendes, er ist schon fast da. Da kommt so eine Horde von Teenagern, so freche Jugendliche. Und die schreien von oben runter, Kahlkopf, komm herauf. Also machen sich über ihn lustig. Was passiert jetzt? Elisa verflucht diese Teenager. Dann kommen auf einmal zwei Bären aus dem Wald und haben 24 von diesen Teenagern einfach in der Luft zerrissen. Hallo? Man liest diesen Text und sagt, geht's noch? Das wäre wie wenn bei euch jemand Klingelputzen macht. Ihr holt die Knarre raus und knallt die erstmal ab. Also eine völlig übertriebene Handlung. Was gut ist, Elisa kann sagen, ich war es nicht. Gott kann auch sagen, die Bären waren es. Also es ist ein Kinderstreich, der so endet. So denken wir. Wir denken individualistisch. Ja? Das sind diese Teenager, naja, so sind sie halt, die Kleinen. Gell? Aber so dürfen wir nicht denken an der Stelle, sondern diese Teenager, diese Jugendlichen, die stehen symbolisch für das ganze Dorf Bethel. Sie wiederholen nur das, was zu Hause am Küchentisch bei denen geredet wird. Nämlich vergiss diesen Gott Jahwe. Und diesen Propheten, wenn der kommt, hey, dem waschen wir ordentlich den Kopf, wenn er noch Haare hätte. Es war eine absolute Ablehnung, eine Abneigung Gott, ihrem Gott gegenüber. Und diese Teenager, die plappern das nur nach. Das ist nicht nur ein Kinderstreich, sondern es steht symbolisch für das, was dieses Dorf, ja, für das, was die Menschen dort denken. Das ist ein guter Hintergrund für den Text. Trotzdem bleibt der Text auch schrecklich. Ich kann es jetzt auch nicht wegerklären oder so. Die Bären sind da und Blut fließt bestimmt. Und für die Familien ist es ganz tragisch. Ein zweiter Aspekt ist, Bedeutung von Leben und Tod. Also der Tod hat natürlich eine ganz andere Bedeutung. Die Kindersterblichkeit war sehr hoch. Ein Kind, was erwachsen wird, das ist ein Geschenk Gottes. Viele Kinder sind gestorben. Dadurch war der Tod viel mehr in der Mitte der Gesellschaft. Der Tod war nicht irgendwas, wir schieben das immer an den Rand, ja, irgendwann sterbe ich, sondern der Tod war mittendrin, der gehört mit zum Leben dazu, mit zum Dorfleben dazu. Deswegen hat auch Krieg eine andere Bedeutung. Wenn ich in den Krieg ziehe, weiß ich, dass ich sterben kann, aber es ist okay. Ich habe für mein Volk. Auch die Todesstrafe hat dadurch eine ganz andere Bedeutung. Auch nur noch kurz eine Randbemerkung. Ja, wir haben heute Strafen, wir haben Gefängnisse, wir können Dinge durch Geldstrafen regeln. Das war damals sehr schwierig in diesem Wüstenvölkchen, wenn die da durch die Wüste zum Beispiel wandern. Und da ist jetzt jemand, der die Würde eines anderen Menschen extrem verletzt oder der jemand anders umbringt. Was macht man jetzt mit dem? Wie straft man ihn? Man kann ihn ja nicht in den Käfig sperren und dann hinter einem herziehen durch die Wüste. Das geht nicht. Also musste man sich was überlegen. Man kann den in die Wüste schicken. Aber damals war auch der Gedanke, er hat sein Recht auf Leben verwirkt, weil er ein anderes Leben auf dem Gewissen hat. Ist für uns heute fremd, ist mir auch ganz recht, dass wir heute der Todesstrafe gegenüber kritisch sind. Ich habe schon mal einen Christen gehört, der hat mir das aus der Bibel erklären wollen, warum die Todesstrafe heute immer noch sinnvoll ist. Fällt mir jetzt sehr schwer, aber gut. Aber damals, ich kann es schon nachvollziehen, ja? Das macht schon auch Sinn. Auge um Auge, Zahn um Zahn ist auch so ein Prinzip, wo man sagt, Gewalt im Alten Testament, ja? Das geht nicht. Heute haben wir den... Ja, Friede, wenn dir einer auf die linke Backe schlägt, dann halt, nee, Wange, Backe ist irgendwo anders. Gell? Wenn dir einer auf die linke Wange schlägt, dann halt ihm auch die rechte hin. Aber Auge um Auge, Zahn um Zahn ist nicht ein veraltetes Prinzip, sondern es ist bis heute gültig in der Rechtsprechung, zumindest in unserem Land. Es ist ein so absolut fortschrittliches Prinzip, weil ihr müsst euch vorstellen, damals gab es so Stammesverbände, man hat so in so großen Sippschaften gedacht und dann war so der Gedanke, ja, wenn du mir was antust oder wenn du meiner Tochter einen Zahn ausschlägst zum Beispiel, dann schlage ich dir die Fresse ein, komplett. Wenn du einen von uns umbringst, dann bringe ich euch alle um. Also man hatte dieses Prinzip der Selbstjustiz und es war immer, ich muss noch eins drauflegen. Und jetzt kommt Gott mit diesem Prinzip. Und er sagt, nein, ihr braucht Richter, die entscheiden und die sagen, du hast ihm im Auge verletzt, dann wirst du auch im Auge verletzt oder irgendwas Ähnliches. Ja. Du hast dem seine Kuh aus Versehen vielleicht zu Tode gebracht, dann musst du die ersetzen. Das ist ein Rechtsprinzip, das ist fortschrittlich in der damaligen Zeit ohne Ende. Ja. Also da ist die Bibel an mancher Stelle unheimlich weit. Dann noch ein Aspekt, Krieg war damals ein Krieg Mann gegen Mann. Das finde ich auch ganz wichtig. Es gab nicht heute, wir haben Vernichtungskriege, da gibt es chemische Waffen, da gibt es Atomwaffen, das ist alles absolut Wahnsinn. Und der im Flugzeug sitzt und auf den Knopf drückt, lasst den mal mit dieser Schuld fertig werden. Das ist bodenlos. Damals war noch Mann gegen Mann, da wusstest du, du greifst mich an, ich greife dich an, dann gucken wir mal, wer stärker ist. Das war noch eine andere Zeit. David gegen Goliath, gell, die gucken sich in die Augen. Die Philister, die hatten das Monopol der Bronzeverarbeitung. Dieser Goliath, der war ausgerüstet von oben bis unten. Ja. Und trotzdem wird er besiegt. Was wird deutlich in der Geschichte? Gott ist groß. Gott ist mächtig. Du kannst Gott nicht besiegen mit Waffen. Das waren jetzt mal so Aspekte, die so ein bisschen uns sensibilisieren sollen für die Hintergründe im Alten Testament. Und ich möchte aber noch auf eines eingehen, was wir auch in diesem Text von Josua, was wir angetroffen haben, nämlich den Bann. Der Bann soll vollstreckt werden. Was ist dieser Bann? Was ist dieser Bannbefehl? Den gibt es auch in anderen Völkern. Und dieser Bann hat folgende Komponenten. Es geht darum, erstmal den Sieg über eine Streitkraft, also die Armee platt zu machen, die Einwohner komplett umzubringen, die Stadt zu verbrennen, dass nichts mehr übrig bleibt. Dann wurde damals noch Salz über die Stadt gestreut, dass da auch wirklich nichts mehr wächst. Die Stadt wurde mit einem Fluch belegt und der Ort, wo diese Stadt gewesen war, die ist Gott geweiht worden. Der Bann war damals Kriegspraxis, ist nicht so häufig vorgekommen, aber ihn gab es auch im Alten Testament. Und auch Gott hat diesen Bann befehlt. befohlen, sag mal. Was soll das Ganze? Wie sollen wir das verstehen? Nee, ihr dürft gern mitreden. Wir haben eine Mitmachpredigt. Ich finde es schön. Der Bann bei der Landnahme ist auf 3 Völker begrenzt. Das ist schon mal wichtig zu wissen. Die Midianiter, die Amalekiter, die Kanaaneer. Mit allen anderen Völkern sollte sich Israel um ein Friedensabkommen bemühen. Das war das Normale damals. Gell? Das Normale ist, bemüht euch, Frieden zu schließen. Mit diesen Königen der einzelnen Städte. Israel hat zudem klare Grenzen bekommen, was das verheißene Land ist. In diesen Grenzen durften sie sich bewegen, aber nicht darüber hinaus. Alles andere war für sie einfach uninteressant. Israel hat keinen Anspruch auf irgendwelche anderen Ländereien. Der Bann während der Landnahme ist zudem, also es sind 3 Völker und von diesen 3 Völkern 3 Städte. 4 Städte. 3 Völker, 4 Städte. Also sie sind nicht einfach durchs Land marschiert und haben alles umgemetzelt. So wirkt es, wenn man die Texte liest, sie haben alles da platt gemacht. Nein, ja, diese Städte sollten zerstört werden, diese 4. Drittens, die Städte waren zu dieser Zeit nicht der normale Wohnraum. Das muss man auch wissen. Also die Stadt war nicht, wo die Landbevölkerung, die wohnen natürlich auf dem Land, die haben ihre Landwirtschaft. In der Stadt, da wohnen die Mächtigen, die Fürsten, die Könige. Städte sind militärische Zentren, die hatten irgendwie eine Scheune, wo sie ihre Waffen gelagert haben. Da war die Armee zu Hause, in den Städten wohnten die Priester und die Oberschicht. Und der Rest in den Städten waren auch Händler natürlich. Also es geht hier nicht grundsätzlich um den Völkermord, sondern es geht darum, diese Zentren auszuschalten. Dann spielte der Bann nur eine Rolle in wirklich kriegsbedrohenden, existenzbedrohenden Situationen und nicht in jedem kleinen Scharmützel müssen wir jetzt da gleich alles platt machen. Der Bann war gedacht für Stämme, die Israel auf Dauer gefährlich werden sollten oder könnten oder würden. So sagt Gott zum Beispiel, wenn ihr aber die Bewohner des Landes nicht vor euch her vertreibt, so werden euch die, die ihr übrig lasst, zu Dornen in euren Augen werden und zu Stacheln in euren Seiten und werden euch bedrängen in dem Lande, in dem ihr wohnt. Steht in 4. Mose 33. Wenn ihr da nicht klare Sache macht, dann habt ihr nie Ruhe. Die werden euch immer wieder pieksen, die werden euch immer wieder ärgern. Die stehen in Feindschaft, in ewiger Feindschaft zu euch. In 5. Mose 20, 17 steht, deswegen sollst du an ihnen den Bann vollstrecken, damit sie euch nicht lehren, all die Gräuel zu tun, die sie im Dienst ihrer Götter treiben. Also diese Völker sind gefährlich für euch. Die haben ein gefährliches Potenzial. Das, was die tun, diese Gräuel, diese Lebensweise, die färbt auf euch ab. Das geht nicht anders. Der Bann ist vielleicht ein Stück weit dadurch verständlicher. Trotzdem ist es eine ganz schreckliche Form der Kriegsführung, die wir bis heute irgendwie kritisch sehen müssen und dürfen. Jetzt gäbe es noch ganz viel zu sagen, wir können noch ganz viele Argumente bringen, wir könnten noch miteinander ins Diskutieren kommen. Ich wage jetzt schon ein kurzes Fazit. Erstens sei erschrocken, wenn du solche Texte liest. Nimm es wahr, nimm diese Gewalt wahr, nimm es wahr. Es gibt diese Ebene in der Bibel, die gibt es auch. Gewalt ist ja auch vielleicht nicht immer per se schlecht. Aber wir sollten feinfühlig sein, wer Gewalt ausübt und wer Gewalt eigentlich legitimiert. Und zu welchem Zwecke diese Gewalt dienen soll. Und trotzdem, es darf fremd sein. Aber wir wissen auch, Kampf und Krieg sind Teil des Menschseins. Also wir können uns Menschen jetzt auch nicht die Flügel stutzen und sagen, wir sind ja alle so brav. Das stimmt nicht, das gehört zu uns dazu. Ja, wir kämpfen um Dinge und es ist ja auch gut so. Wir brauchen manchmal den Mut zu kämpfen für das, was uns wichtig ist. Das fehlt mir auch manchmal, auch unter Christen, dass wir sagen, wir haben ein Anliegen, wir haben ein Evangelium, das ist die beste Botschaft, aber wir haben nicht den Mut dafür zu kämpfen. Wir gehen lieber einen Schritt zurück, wenn es brenzlig wird. Gott ist manchmal der ganz andere Gott. Gott ist ein Gott, der kämpft. Gott ist ein Gott, der, wenn er was will, dann setzt das um, auch wenn dabei mal Blut fließt. Das ist uns total fremd, gell? Aber das gehört auch zu ihm. Das ist eine Ebene Gottes, die auch zu seiner Liebe gehört, dass er kämpft für das, was ihm wertvoll ist. Der Herr Zebaoth, der Herr der Heerscharen. Er ist ein Krieger, sagt das Alte Testament. Gott ergreift nämlich Partei. Was wäre denn das für ein Gott, der sich nicht für die Ärmsten und für die Schwächsten einsetzt, dem die egal wären? Was wäre denn das für ein Gott? Ich könnte kein Christ mehr sein, wenn ich nicht wüsste, Gott kämpft. Gott sorgt auch für Gerechtigkeit. Man hat manchmal den Eindruck, Gott guckt nur zu, was auf dieser Welt so alles passiert. Aber das ist doch meine große Hoffnung, dass Gott Gerechtigkeit schafft. Und wenn er es heute nicht macht, dann macht er es morgen. Wenn er es morgen nicht macht, dann macht er es. Er macht es aber. Gott wird Gerechtigkeit schaffen. Luther spricht vom verborgenen Gott. Eine Seite Gottes, die wir nicht verstehen können, die wir nicht begreifen können, über die wir auch nicht reden können. Es ist die dunkle Seite Gottes. Die bleibt uns verschlossen. Aber Luther weiß, wenn ich ordentlich Theologie treibe, dann komme ich fast über diesen verborgenen Gott, über diese Theorie, da ist eine Seite Gottes, die es nicht kennt, komme ich fast nicht rum. Dann gibt es im Alten Testament eine positive Gewaltgeschichte. Es gibt schon in dem Gesetz des Mose, auch da gibt es Gesetze, Kriegsgesetze, die relativ klar auch zeigen, dass Gott Frieden will. Also im Kriegsgesetz steht, wenn du wohin kommst, schließ Frieden mit den Menschen, die dort wohnen. Krieg wird nicht verherrlicht. Krieg ist nicht das, ich kann nicht eine Religion wie das Christentum haben mit Gewalt. Da sind wirklich unheimliche Fehler passiert. Wir haben eine positive Gewaltgeschichte, die Propheten fordern, dass wir Schwerter zu Pflugscharen umschmieden. Und wenn wir ins Neue Testament kommen, dann haben wir einen Jesus, der uns den Frieden bringt. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel werdet. Also man hat so den Eindruck, es steigert sich. Gott lässt sich zwar ein auf diese Kultur der damaligen Zeit, diese Kriegskultur, die gehört einfach, die ist ganz erdig, die gehört zum Menschsein dazu, aber er zeigt uns auch einen Weg auf und zeigt, ich will aber Frieden. Ich will, dass ihr miteinander gut umgeht, dass ihr aufeinander schaut, aufeinander achtet. Dann seid ihr Kinder des Vaters im Himmel. Die Frage ist, wie gehen wir mit Gewalt um? Das möchte ich am Ende nochmal thematisieren. Wir haben alle Macht, wir können alle Gewalt ausüben in unseren Familien, auf der Arbeit, der eine mehr, der andere weniger. Wir haben Macht und wir haben verschiedene Mittel, Macht durchzusetzen. Also wir können uns zurückziehen und schmollen. Ja, das übt auch Macht aus auf das Familiensystem beispielsweise. Wir können aber auch lautstark werden und kämpfen. Wie kämpfen wir für die Dinge, die uns wichtig sind? Wie setzen wir uns dafür ein? Wie gehe ich um mit den Machtanteilen, die ich habe? Und Jesus fordert uns da auf, aktiv zu werden. Nämlich was den Frieden angeht. Er sagt, glücklich sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Hier steht nicht, selig sind, die den Frieden gern haben. Ja, oder die gern so, die auf den Frieden warten, die für den Frieden beten. Mehr auch machen, sondern selig sind die, die Frieden stiften, die den Frieden also schaffen, die in ihrem Umfeld, da wo sie sind, Schritte gehen, mutige Schritte, um Friedensstifter zu sein. Und es fällt uns so schwer oft, den ersten Schritt zu gehen, Dinge anzusprechen, in der Teamsitzung zu sagen, so Leute, irgendwie so geht es nicht weiter. Dann ist man erstmal Unruhestifter, gell? Aber wer den Frieden stiften will, der muss einen Schritt vorgehen. Der kann nicht einen Schritt zurückgehen. Und das ist die hohe Kunst. Jesus war Friedensstifter. Er ist Wege gegangen, die haben ihm letztendlich, hat ihm sein Friedenstiften den Kopf gekostet. Wie weit bist du bereit, für den Frieden zu gehen? Suche den Frieden und jage ihm nach. Seid ihr Jäger oder nur Sammler? Wir dürfen auch Jäger sein des Friedens. Amen.